sage ich Hallo miteinander, hier spricht Christian. Es gibt bei uns im Klimalabor ein Thema, bei dem sich wirklich alle einig sind, egal wo sie herkommen. Wir brauchen dringend mehr Smart Meter in Deutschland. Denn nur damit kann man ganz genau erfassen, wann welcher Haushalt oder Betrieb wie viel Strom zu welchem Preis ins Stromnetz einspeist oder auch verbraucht. Die intelligenten Stromzähler oder Messsysteme, wie sie auch genannt werden, die sind das Fundament unseres neuen Energiesystems. Mit ihnen können wir die Kraft von Solarenergie, von Windkraftanlagen und Batteriespeichern vollständig entfesseln. Leider klappt das bisher nicht so gut. Der deutsche Strommix, der besteht schon zu 60% aus erneuerbaren Energien, aber nur 5,5% der deutschen Haushalte sind mit einem Smart Meter ausgestattet, obwohl der bei unseren Nachbarn in Europa inzwischen längst zum Standard gehört. Im März hat die Bundesnetzagentur erstmals Verfahren gegen 77 Unternehmen eingeleitet, die beim Smart Meter Rollout trödeln. Kommt damit jetzt endlich Schwung in die Sache? Das erklärt uns heute der oberste Smart-Meter-Aufseher Deutschlands, der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor.
Seien Sie gegrüßt, Herr Herrmann.
Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt Clara und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Dankeschön. Herr Müller, schön, dass Sie wieder zurück sind bei uns. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Zünden wir in Deutschland im Frühjahr 2026 den Smart Meter Turbo?
Naja, ich glaube, sowohl Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer als auch die Energie-Community würde unter einem Turbo nochmal was anderes verstehen.
Ja.
Dafür war tatsächlich die Bremsspur der letzten Jahre, wenn nicht sogar des letzten Jahrzehnts, ein wenig zu heftig. Aber umgekehrt, es geht jetzt ja auch nicht um die, die trödeln, sondern um die Netzbetreiber, die glasklare gesetzliche Fristen gerissen haben. Und da die Bundesnetzagentur dieses im letzten Jahr 2025 mehrfach transparent gemacht hat, können wir jetzt einfach schon behördlich handeln und müssen das auch tun.
Die Zahlen sind ja tatsächlich vernichtend. Ich habe mal in der Vorbereitung ein bisschen geschaut und eine Meldung von 2021 gefunden bei uns auf ntv.de. Damals standen Dänemark und Schweden schon bei 100%. Estland, Spanien, Finnland, Italien, Luxemburg, Norwegen bei 98%. Frankreich, Litauen, Lettland, Malta, die Niederlande und Slowenien. Also das ist eine ganze Reihe von Ländern. Die standen bei mehr als 80%, sind inzwischen auch bei 95-99% angelangt. Und der aktuelle Stand in Deutschland vom letzten Quartal 2025 sind 5,5%. Können Sie da mit eigenen Worten nochmal beschreiben, wo kommt diese Bremsspur her? Was ist bei uns schiefgelaufen im Vergleich zu den anderen Ländern?
Ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Wir haben es vergleichsweise kompliziert gemacht. Das hat was mit einer Sicherheitsdiskussion zu tun, die wir in den letzten Jahren geführt haben. Daraufhin gab es nochmal Rechtsstreitigkeiten, bis das endgültig geklärt war. Dann gab es ja in der letzten Legislaturperiode ein Beschleunigungsgesetz, wahrscheinlich auch noch nicht ausreichend, aber immerhin. Und dann haben wir nochmal eine sehr kleinteilige Netzbetreiberstruktur, weil wenn man reinguckt in die Zahlen, dann sieht man ja, dass das schon auch ungleich verteilt ist, wie weit wir inzwischen gekommen sind. Und aus all den Faktoren haben wir den letzten Platz eingesammelt, den man hier so in Europa haben kann.
Uns redlich verdient. Hat sich denn diese Sicherheitsdiskussion inzwischen erledigt? Legen wir jetzt weniger Wert auf Sicherheit oder hat man das Thema jetzt zumindest so bearbeitet, dass man Haken dran machen kann?
Also wahrscheinlich eher Letzteres. Ich will das mit der Sicherheit in keinster Weise kleinreden. Und wir wissen ja auch gerade, dass im Kontext von wo werden eigentlich welche Geräte produziert, wer hat einen Zugriff auf Geräte, es auch mehr als eine fiktionale Debatte ist. Aber in der Tat, andere Länder haben das schneller und anders geregelt. Der Vorteil ist, und ich finde, damit muss man jetzt auch einen Punkt setzen, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Geräten, die alle sicherheitszertifiziert sind, wo dann auch die Hersteller wissen, darauf können sie sich jetzt verlassen, wo jetzt die Netzbetreiber in der Pflicht sind, die zu bestellen und einzubauen. Also nochmal, nicht schönreden an der Stelle. Deutschland hat Jahre verloren. Aber um es sich jetzt nicht selber immer wieder kompliziert zu machen, rollen wir jetzt den Stand aus, der jetzt einmal festgelegt ist.
Und das ist der höchste Sicherheitsstandard oder hat man da
jetzt
Abstriche gemacht?
Ich glaube, das kann man so sagen, ja.
Okay.
Nein, und im Kern haben wir ein sehr hohes Sicherheitsniveau. Und wie gesagt, ich verstehe Gründe, die es dafür gegeben hat. der Blick der Bundesnetzagentur ist vielleicht noch mal ein bisschen mehr eben auf den Markt, auf die Digitalisierung, auf die Chancen, die sich aus einem schnellen Rollout für uns alle ergeben würden. Aber noch mal nicht nach hinten gucken, nach vorne gucken ist jetzt die Devise. Und jetzt rollen wir das auf dem Niveau aus, der jetzt für Deutschland festgelegt ist.
Ich will gar nicht zu weit nach hinten schauen, aber es ist ja trotzdem spannend zu erfahren, möglicherweise für weitere Projekte. Wie ist man denn im Ausland mit dem Thema Sicherheit umgegangen? Hat man dort dann von vornherein irgendwie gesagt, das ist unser Standard und da halten wir uns alle dran? Ist dort weniger Sicherheitsniveau jetzt installiert oder?
Ja, also ohne mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen und überhaupt nicht als Kritik gemeint, ja, andere Länder kommen mit einem anderen Sicherheitsniveau aus. Man muss auch nochmal einen Unterschied machen zwischen Messen und Steuern. Auch da war Deutschland ambitioniert. In anderen Ländern sehen wir dafür inzwischen schon die zweite Generation an Smart Mietern. Das heißt, die waren so schnell, dass sie jetzt auch schon wiederum eine, wenn man so will, erweiterte Version ausrollen können. In der Tat, Deutschland hat dem Thema A nicht genug Priorität eingeräumt. Ich glaube, man kann ehrlicherweise sagen, sowohl in der Politik wie auch auf Ebene der Netzbetreiber. Dann haben wir es uns selber recht kompliziert gemacht. Und wie gesagt, auch unsere Struktur ist zumindest für eine große Skalierung, und es ist ja schon ein Massengeschäft, über das wir reden, nicht per se geeignet. Und wir haben natürlich nochmal die Situation, nur den Smart Meter einzubauen. Das ist bestenfalls die halbe Miete. Wir brauchen eine entsprechende Marktkommunikation noch dahinter. Will heißen, bei dem Thema ist noch eine ganze Menge Luft nach oben und auch einiges zu tun.
Wie wird denn dem Thema Sicherheit jetzt im konkreten Fall Rechnung getragen? Es geht ja, glaube ich, in den allermeisten Fällen um dieses Szenario, dass ein ausländischer Staat, ich glaube in vielen Fällen wird immer über das Risiko von China gesprochen, möglicherweise auf die deutsche Energieinfrastruktur zugreifen könnte über diverse Schnittstellen und eine davon ist im Smart Meter versteckt. Das ist korrekt.
Genau, das ist das Szenario. Es wurde ja auch mal von einem berühmten Autor fiktional aufgearbeitet. Übrigens ein Buch, was von Präsident zu Präsident der Bundesnetzagentur verschenkt wird, damit man hier weiß, worauf man sich auch einzulassen hat. Aber nochmal, es ist ein ernstes Thema. Das Sicherheitsrisiko hat Deutschland bewertet. Wichtig ist nochmal, wir haben jetzt mehrere Gerätetypen, mehrere Hersteller, die alle zertifiziert sind. Und jetzt gibt es auch keine Ausrede mehr, die nicht schnell auszurollen und schnell einzubauen.
Okay, ich habe einen kleinen Schock bekommen, als ich bei der Vorbereitung gesehen habe, dass der Roll oder beziehungsweise dass die Pflichteinbaufälle oder das Ziel für den Pflichteinbau 90% bis 2032 sein soll. Das sind ja auch nochmal, also bis Ende 2032 sogar, das sind ja auch nochmal mehr als 6 Jahre.
Ja. Ich verharre in Demut an der Stelle, weil in der Tat die Fristen sind genauso, wie Sie beschrieben haben. Jetzt würde ich aber mal positiv formulieren. Es ist ja kein Selbstzweck, Smart Meter einzubauen. Es ist eine Möglichkeit, Kosten für Netzbetreiber zu senken. Nur wenn ich weiß, was in meinem Netz passiert, kann ich Auslastungen, auch Belastungen wesentlich besser abschätzen. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, einem privaten oder gewerblichen Stromkunden bestimmte Anwendungen zu ermöglichen. Das ist auch ganz wichtig. Wir sprechen vielleicht nachher noch über bidirektionales Laden oder aber auch die Chancen, die ich dann mit variablen oder irgendwann auch dynamischen Netztarifen für mich selber nutzen kann. Das ist der Vorteil der Kundenseite. Aber es gibt natürlich auch einen ganz großen Vorteil, mein Netz effizient und sicher steuern zu können. Das heißt, auch Netzbetreiber haben ein intrinsisches Interesse daran, ihre Netze zu digitalisieren, sowohl vor Ort, aber auch natürlich in dem Backend dahinter. Darum sind alle Fristen, die Sie genannt haben, die gesetzliche Realität. Das hindert aber keinen Netzbetreiber, nicht auch schneller zu werden. Und nochmal, wenn ich auf die Zahlen gucke, dann sehe ich zum Beispiel bei den Netzbetreibern, die ab einer 500.000 Messlokationen und drüber liegen, da sehen wir zum Beispiel ganz andere Einbauraten als bei manch anderen. Also lange Rede, kurzer Sinn, nicht schönreden, aber es gibt vielleicht auch eine Motivation, schneller zu sein, als es im Gesetz drin steht.
Nur um das klarzustellen, weil man ansonsten auch als Netzbetreiber in diesem neuen Energiesystem gewissermaßen im Blindflug unterwegs ist und nicht genau weiß, wo kommt mein Verbrauch eigentlich her und zu welchen Uhrzeiten.
Genau, Blindflug wäre jetzt nicht meine Wortwahl, aber ich würde ihm jetzt auch nicht widersprechen. Okay. Man weiß auf jeden Fall zu wenig und weil ja die Effizienz, wie ich mein Netz betreibe, dass ich es sicher betreibe, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Darum gibt es auch ein hohes Eigeninteresse, sein Netz so schnell wie irgendwie möglich zu digitalisieren.
Und 77 Netzbetreiber bzw. Unternehmen, die für den Smart Meter Rollout verantwortlich sind in Deutschland, gegen die haben Sie im März ein Verfahren wegen Versäumnissen eingeleitet, weil dort die gesetzlich festgelegte 20%-Quote für den Pflichteinbau, ist das glaube ich wieder, nicht erfüllt wurde. Wie wird das jetzt bei diesen Unternehmen besser?
Genau, also erstmal, wir haben das ganze Jahr über, alle drei Monate in 2025 den Netzausbaustand transparent gemacht. Wir haben die abgefragt und darum hatten wir ein sehr gutes Bild, wie sich das in den 12 Monaten entwickelt hat, welche Netzbetreiber die 20%-Quote übererfüllt haben. Die gibt es, wie gesagt, auch. Welche sie voraussichtlich nicht erreichen würden. Und dann haben wir uns diejenigen angeguckt, die noch nicht mal angefangen haben. Also für die 77 Netzbetreiber, die Sie gerade zitiert haben, gilt, die haben am 31.12.2025 noch nicht mal angefangen.
Und dann fragt man sich natürlich, wie kann das eigentlich sein?
Ja, das haben wir uns auch gefragt. Darauf haben wir auch erstmal eine Reihe von interessanten Antworten bekommen, die alle nicht überzeugend waren. Und darum haben die 77 jetzt eine erste Reaktion der Behörde bekommen, die klar auf ein Zwangsgeld abzielt, wenn wir keinen Fortschritt an der Stelle sehen. Ganz häufig hört man dann telefonisch, ja, wir sind kurz davor oder jetzt geht es wirklich los. Das ist alles irgendwie nett. Uns interessieren aber harte Zahlen. Und ich will nicht verhehlen, es gibt eben neben den 77 nochmal einen guten Schwung weiterer Netzbetreiber, die 20% nicht geschafft haben. Die kriegen jetzt als nächstes einen Brief.
Und wenn man jetzt mal, ich nenne es jetzt einfach mal diese offensichtlichen Ausreden, wenn man die außen vor lässt mit, wir sind kurz davor. Kann man sagen, was das Problem ist? Ich glaube, man hat es ja nicht ignoriert, wenn es eine Anordnung ist oder vorgegeben ist oder, okay, Sie schütteln mit dem Kopf.
Nein, es ist eine glasklare gesetzliche Grundlage.
Ja.
Und da wir in einem Rechtsstaat leben, gelten eben Gesetze schon für alle. Und wie gesagt, bei dem Thema ist es ja nicht vom Himmel gefallen. Also keiner kann jetzt sagen, das wäre etwas, was ihn plötzlich erwischt hätte. Wo man ja irgendwie noch verstehen kann, oh mein Gott, ein Gesetz, was von heute auf morgen beschlossen wurde, wie soll ich das machen? Das ist alles nicht der Fall. Und jeder hatte mindestens das Jahr 2025, wo er wusste, die Behörde, die dafür zuständig ist, guckt mir nicht auf die Finger, sondern es hat eben auch Konsequenzen. So, woran kann das gelegen haben? Es mag sicherlich Einzelfälle geben von Personalwechsel, Krankheiten und Ähnliches. Sowas kann ich zumindest noch irgendwie verstehen, auch wenn ich es nicht überzeugend finde. Dann gab es welche, die sich schlicht zu spät drum gekümmert haben. Also ganz klar eigenes Versäumnis. Und es gibt sicherlich Netzbetreiber in Deutschland, die so nicht aufgestellt sind, um ihre Pflichten zu erfüllen. Dann hätten sie aber auch kooperieren können, Dienstleister beauftragen können. Man muss ja nicht alles selber machen im Leben. Aber Fakt ist, ein Großteil hat es übererfüllt, ein Großteil hat es ordentlich erfüllt, ein relevanter Teil ist noch nicht so weit und ein paar weniger haben nicht angefangen. Und das wird sich die Bundesnetzagentur nicht gefallen lassen.
Mangelt es dann an der personellen Ausstattung in diesen Verteilnetzbetreibern oder bei diesen Unternehmen? Oder ist das, manchmal hört man ja auch von Unternehmen, die nach wie vor mit Windows 98 teilweise unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob sowas auch dazu gehört.
Also das habe ich auch schon mal gehört. Es ist jetzt nicht unbedingt unsere Aufgabe, da historisch oder detektivisch unterwegs zu sein. Mich interessieren nicht so sehr die Gründe dafür, sondern einfach jetzt die Erfolgsmeldung. Und wir erwarten eigentlich von all den 77, die es jetzt in der ersten Runde getroffen hat, dass sie uns mitteilen, wann sie es denn geschafft haben werden. Und darauf richten wir jetzt unsere Energie und Aufmerksamkeit.
Gibt es denn schon, es ist jetzt relativ wenig Zeit vergangen, seit Sie bekannt gegeben haben, dass es dieses Verfahren gibt. Gibt es schon seitdem Erfolgsbotschaften, die Sie ein bisschen hoffnungsvoller stimmen bei diesen 77 Unternehmen?
Also ja, die gibt es, aber eben auf einer Ebene netter Anruf. Und netter Anruf ist eben nicht unbedingt das, was wir jetzt haben wollen. Also natürlich haben sich umgehend Netzbetreiber bei uns gemeldet und gesagt, oh, ist alles irgendwie dumm gelaufen, aber wir sind jetzt schon dabei. Es sind eben ehrlicherweise auch viele kleinere Netzbetreiber, über die wir jetzt gerade reden.
Das wäre mein nächstes Thema gewesen oder die nächste Frage.
Ganz genau, das nehme ich schnell vorweg. Das heißt, der Aufwand für die ist absolut gesehen nicht so groß, relativ gesehen womöglich schon, weil, Sie sprachen gerade an, das sind dann häufig tolle Kolleginnen und Kollegen, die nebenbei sich auch noch um die Digitalisierung kümmern müssen, neben anderen wichtigen Aufgaben. Ja, ich will da alles nicht drum herum reden. Wir erwarten, dass Gesetze eingehalten werden. Und wenn das mit Ansage erfolgt, dann war auch jeder bös, glaube ich, wie das so schön heißt. Und insofern fokussieren wir uns jetzt drauf, dass das schnell nachgeholt wird.
In der Pressemitteilung zu diesem Verfahren ist die Rede von einem Zwangsgeld, das sehr wahrscheinlich nach Stellungnahme der Unternehmen verhängt wird. Das finde ich ja in der Theorie gar nicht schlecht. Ich lebe in Berlin, hier gibt es sehr oft zum Beispiel Vergehen, sagen wir mal so aus dem Bereich der Müllwirtschaft, wo Müll einfach auf die Straße geworfen wird, auch Sperrmüll. Und da wünscht man sich immer, irgendwann müssen doch die Leute oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, mal zur Rechenschaft gezogen werden und dann ein teures Bußgeld bekommen. Wenn das jetzt kleinere Verteilnetzbetreiber oder Unternehmen oder Stadtwerke sind, die eh schon offensichtlich Schwierigkeiten haben, bei diesem Smart Meter Rollout hinterherzukommen, macht dann ein Zwangsgeld die Lage besser oder im Zweifelsfall nicht sogar schlimmer?
Das ist eine gute Frage. Das ist fast schon eine pädagogisch-philosophische Frage.
Vielen Dank.
Absolut. Darum haben wir ja auch anders angefangen. Die Bundesnetzagentur, als sie das sich vor 2 Jahren überlegt hat, wie gehen wir mit diesem absehbaren gesetzlichen Fristende um, hat ja bewusst gesagt, wir warten jetzt nicht ab, bis das überschritten ist und dann kommt sozusagen der Hammer aus dem Schrank, sondern wir haben anders begonnen. Wir haben alle Netzbetreiber frühzeitig informiert. Wir haben dann zum 1.1., 1.4., 1.7. Und dann Ende des Jahres abgefragt, wie weit seid ihr denn? Das heißt, es gab sozusagen 4-mal Haltelinien, wo wir im Guten deutlich gemacht haben, wir wollen von den Stadtwerken XY wissen, wie weit seid ihr denn? Und wir haben das auch noch veröffentlicht. Und wir haben durchaus die Rückmeldung bekommen, dass in Aufsichts- und Verwaltungsräten der ein oder andere dann durchaus nachgefragt hat, Moment, da ist die Liste der Bundesnetzagentur. Warum stehen wir da mit einem Wert von entweder null oder unter dem, was sozusagen notwendig ist? Und man kann ja auch ein bisschen hochrechnen, wenn ich irgendwie Mitte 25 noch nicht so weit war oder noch nicht mal angefangen habe, erreiche ich dann die Frist. Also ich finde, wir haben jedes andere pädagogische Instrument genutzt, um die Netzbetreiber darauf hinzuweisen, wir meinen das ernst und jetzt eben nur bei den Fällen, wie gesagt, wo es noch nicht angefangen haben oder wo es nicht erreicht wurde, ist, da gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Mein Wunschtraum ist nicht, viele Zwangsgelder einzusammeln, sondern viele Netzbetreiber jetzt zu motivieren, endlich zu liefern.
Gibt es denn aber trotzdem nur für den Fall der Fälle, dass dieses Zwangsgeld wird verhängt, es wird eingesammelt und trotzdem wird es nicht besser? Was passiert dann?
Natürlich kann man das mit dem Zwangsgeld weiter steigern, sodass es irgendwann auch richtig unangenehm wird. Aber das halte ich tatsächlich nicht für realistisch. Ich glaube, dass bei den Netzbetreibern, die das, wie gesagt, nicht angefangen oder nicht geschafft haben, es wahrscheinlich tatsächlich handfeste Gründe dafür gegeben hat. Ich glaube, dass das jedem verantwortlichen Vorstand extrem unangenehm ist, wenn er seinen Aufsichtsgremien berichten muss, dass er diesen Brief bekommen hat und womöglich, weil er keine Abhilfe leisten konnte, ein Zwangsgeld zahlen musste. Das mag kein Netzbetreiber und im Zweifelsfall glaube ich, dass er sich dann entweder sozusagen am eigenen Schopf greift, Hilfe von Dritten holt oder einfach auch einen Dienstleister beauftragt.
Sie haben es schon angedeutet, also erstmal vielen Dank für die Datenerfassung. Die Daten der Bundesnetzagentur, die sind wirklich angenehm übersichtlich inzwischen aufbereitet, da kann man sehr viel draus mitnehmen. Und was sofort ins Auge sticht ist, Sie haben es schon zwischendurch angedeutet, je größer der Netzbetreiber, Verteilnetzbetreiber wird, desto einfacher scheint es zu funktionieren. Ich glaube, 19 Messstellenbetreiber mit mehr als 500.000 Messlokationen. Darf man dazu einfach Messstellen sagen oder ist das falsch?
Es trifft es nicht ganz, weil es sozusagen eine gesetzliche Definition gibt, was jetzt wirklich zu erreichen ist. Darum haben Sie auch eingangs eine Zahl zitiert, die auch richtig ist, wenn man über alle Messlokationen guckt, liegen wir bei 5,5%. Das ist weit entfernt von den 20%, die in dem Gesetz definiert sind.
Okay. Und Messlokationen, das beinhaltet aber zum Beispiel Haushalte, aber auch Betriebe?
Zum Beispiel.
Okay. Und was man dort sieht, da gibt es inzwischen 19 Messstellenbetreiber mit mehr als 500.000 Messlokationen. Die stehen schon bei 27,1%. Die machen also einen für deutsche Verhältnisse guten Job. Im europäischen Vergleich sind sie immer noch langsam. Unter den größten Netzbetreibern führt beim Pflicht-Rollout Berlin mit 53,1% vor Westnetz. Westnetz ist ein ganz großer in Nordrhein-Westfalen.
Nordrhein-Westfalen.
Genau, und dann kommt die mitteldeutsche Netzgesellschaft mit 46,6. Und dann, je weiter man runtergeht, desto schlechter wird die Quote eigentlich. Kann man sich da von den großen Netzbetreibern irgendetwas abschauen, was den kleineren weiterhilft?
Also ich glaube, dass viele Unternehmen das Prinzip der Skaleneffekte kennen. Das heißt, wenn ich eine gewisse Größe habe, dann kann ich bestimmte, sei es Digitalisierungsprozesse oder auch Hardwareprozesse, natürlich ganz anders skalieren. So. Mhm. Ich will nicht sagen, dass das zwangsläufig so sein muss, weil wir auch einige kleinere Netzbetreiber haben, die ebenfalls sehr, sehr weit sind. So. Das heißt, ganz klar, von der Kausalität würde ich sagen, ist es nicht, aber die Korrelation fällt natürlich schon auf und alle Mathematiker kennen den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Also insofern sind wir bei der statistischen Interpretation etwas vorsichtig, aber es liegt auf der Hand, dass gewisse Größenvorteile bei so etwas wie Smart Meter Rollout leichter auszuspielen sind. Aber nochmal, es gibt eben auch positive Vorfälle oder positive Statistiken bei kleineren Netzbetreibern. Mhm. Das ist auch möglich. Also das heißt, es hätte auch jeder erreichen können.
Lassen Sie uns doch ein Beispiel nennen. Die Stadtwerke Lübs erreichten als erster Messstellenbetreiber Ende 2024 eine 100%ige Abdeckung im Pflicht-Rollout. Sind Ihnen dort, abgesehen davon, dass man wahrscheinlich gut geplant und gearbeitet hat, sind Ihnen dort Erkenntnisse bekannt, warum das so gut funktioniert hat?
Sie haben die beiden Punkte schon erwähnt. Wenn man rechtzeitig anfängt und das gut plant, dann kann man auch als kleinerer oder mittlerer Netzbetreiber gesetzliche Pflichten erfüllen. Ja.
Sehr gut. Wie, dann lassen Sie uns noch vielleicht, ein paar Minuten Zeit haben wir noch, lassen Sie uns noch den Blick ein bisschen weiten, vielleicht so generell auf die Energiewende in Deutschland. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Zustand? Wir haben ja, ich glaube, das ist nicht falsch, wenn ich am Anfang oder eingangs sagte, dass tatsächlich alle den Smart Meter so als das Fundament des neuen Energiesystems begreifen.
Da will ich jetzt nicht Wortklauberei betreiben. Natürlich brauchen wir auch eine gute Stromerzeugung. Wir brauchen eine Stromerzeugung, die stark auf Erneuerbare setzt. Wir brauchen gleichzeitig eine Versorgungssicherheit, die eben für Dunkelflauten gewährleistet ist. Wir brauchen einen Netzausbau. Wir brauchen Flexibilitäten. Ich glaube, dass die Liste lang ist. Also das Fundament ist in Deutschland oder in jedem Land natürlich sehr, sehr vielschichtig. Aber ja, dass wir eine Digitalisierung brauchen, dass die Digitalisierung Voraussetzung für ganz viel weiteres ist, das haben Sie eingangs erwähnt und ich glaube, das ist auch vollkommen unstrittig. Ich bin eindeutig das Team, Glas ist halb voll. Also ich würde nie negieren, dass wir noch große Herausforderungen haben, dass die Kostenbelastung noch immens ist, dass wir beim Netzausbau ähnlich sozusagen eine Aufholjagd zu betreiben haben, wie das für die Digitalisierung gilt. Wir haben definitiv Hausaufgaben im Bereich der Versorgungssicherheit, der Systemstabilität. Da haben wir Erkenntnisse aus den iberischen Vorfällen aus dem letzten Jahr zu berücksichtigen. Wir wissen, dass wir für Dunkelflauten eben eine Kraftwerkstrategie brauchen. Wir wissen, dass wir einen Kapazitätsmarkt obendrauf setzen müssen. Wir wissen, dass wir bei der Kosteneffizienz deutlich besser werden müssen. Seit dem Wochenende ist das neue Bundesbedarfsplanungsgesetz veröffentlicht, jetzt erstmal mit Freileitungen seit langer, langer Zeit. Also, es ist noch sehr, sehr viel zu tun. Ich blicke aber auch auf das, was schon geschafft ist. Und das ist mit deutlich über 50% Erneuerbaren in der Stromerzeugung schon toll. Unsere Versorgungssicherheitswerte, der sogenannte SAIDI-Wert, ist ein exzellenter Wert. Das heißt, man kann sich in Deutschland sehr, sehr auf seine Stromerzeugung erlassen an der Stelle. Und es gab viele Unkenrufen, was an Solarspitzen über Ostern oder auch letztes Jahr Pfingsten alles hätte passieren können, ist aber nicht passiert. Also insofern will ich schon darauf verweisen, was auch alles geschafft wurde.
Man hat ja häufig den Eindruck, die größte Schwierigkeit in Deutschland ist so diese politische Planung, der politische Wille für alles das, was uns noch vor uns steht. Wie sehr steigt Ihr Puls, wenn Sie lesen, dass das Kraftwerksicherheitsgesetz, haben Sie angesprochen, dass das jetzt vom Bundeswirtschaftsministerium von Katharina Reiche mehr oder weniger fertig ist, der Entwurf, und jetzt liegt das beim Bundesfinanzminister von der SPD, wo die Sicht auf die Energiewende dann anscheinend doch wieder ein bisschen anders ist und dort jetzt blockiert wird?
Ich habe einen sehr, sehr guten Ruhepuls. Anders, glaube ich, wäre man auch hier an der Stelle fehl am Platz. Ich lese auch nicht irgendwas von Blockade, sondern von den Abstimmungsprozessen,
man die in einer Bundesregierung.
die in einer Bundesregierung absolut üblich sind. Ich will auch nicht verhehlen, es gibt danach auch noch eine Ressortabstimmung und dann muss das Ganze auch noch vom Deutschen Bundestag verabschiedet werden. Man braucht in einer Demokratie einen langen Atem. Trotzdem beim Kraftwerkssicherungsgesetz beziehungsweise beim Strom-VKG, wie es jetzt so schön heißt, brauchen wir natürlich doch möglichst eine schnelle Entscheidung, weil, um es einmal kurz zu erklären, bisher hat Deutschland zwar eine signifikante Anzahl an Kohlekraftwerken in der sogenannten Sicherungsreserve. Auch dafür ist die Bundesnetzagentur mitverantwortlich. Das sind aber Kraftwerke, die sehr alt, relativ teuer und mit Blick auf Klimaschutz auch nicht gerade als sauber zu bezeichnen sind. Und die durch moderne Gaskraftwerke zu ersetzen, um dann in einem Kapazitätsmechanismus auch Flexibilitäten, Speicher, Grenzüberschreitendes und vieles andere mehr zu integrieren, das ist einfach ein wahnsinnig wichtiger Beitrag für die Energiewende und vor allem für die Versorgungssicherheit.
Inzwischen wabert ja manchmal dieser Vorschlag, auch durch die Medienlandschaft, dass man, kann man nicht einfach die deutschen Kohlekraftwerke länger laufen lassen? Ob wir jetzt das Flüssiggas aus den USA mit Schiffen über den Atlantik hierher verschiffen oder vielleicht auch aus Katar oder wo auch immer das dann herkommt. Am Ende, Sie haben das Stichwort Versorgungssicherheit genannt. Die Kohle wird in Deutschland teilweise sogar noch selbst abgebaut. Das kann man leichter lagern als das Gas. Die Kohlekraftwerke stehen schon, aber das ist keine Option.
Das ist eine politische Entscheidung, die man zu diskutieren hat. Wir haben gelesen, dass es im Koalitionsvertrag dazu Absichtserklärungen gegeben hat. Wir erinnern uns auch an die Gaskrise 22, 23, wo man ja genau diesen Schritt vollzogen hat. Andererseits, damals waren natürlich die Preise wesentlich extremer als heute. Und man muss sehr genau vergleichen, was wäre der Effekt, was sind auch beihilferechtliche Fragen, die es zu klären gibt. Und was macht das mit diesen alten Schätzchen, die wir eben wirklich für eine Versorgungssicherheitskrise brauchen. All das muss man gut abwägen und die Entscheidung wird die Politik treffen.
Was ist denn Ihrer Meinung nach aktuell die größte Herausforderung? Sie haben gesagt, es gibt mehrere große, aber gibt es eine, die Ihrer Meinung nach heraussticht?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wahrscheinlich würde ich mich, wenn ich einen Einzelpunkt herausgreifen würde, sofort der berechtigten Kritik aussetzen, dass ich was anderes vergessen hätte. Aktuell würde ich tatsächlich sagen,
das war sehr clever formuliert.
Die Kraftwerksstrategie ist das, was wir jetzt am dringendsten brauchen. Und wir alle wissen, es gibt dringende und es gibt wichtige Entscheidungen. Aber am dringendsten wäre mir jetzt eine schnelle Kraftwerksstrategie, die dann auch die Bundesnetzagentur dieses Jahr ausschreiben und auch bezuschlagen möchte, damit dann schnell gebaut wird.
Die neuen Gaskraftwerke.
Die Kraftwerksstrategie, genau.
Herr Müller, ich möchte Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Ich sage vielen Dank für das kurze, aber ich glaube informative Gespräch. Und sage, glaube ich, auch im Namen von Clara, Sie sind immer herzlich willkommen bei uns. Wenn Sie sich selbst mal einladen wollen, dürfen Sie das gerne jederzeit tun.
Auf Wiedersehen. Danke, Hermann. Schöne Grüße an Ihre Kollegin.